Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Hört Gottes heiliges Wort, wie wir es eben schon aus dem Buch des Propheten Jesaja hörten. Der erste Vers im 40. Kapitel noch einmal. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Und wir beten, Herr, segne dieses Wort an unseren Herzen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, liebe Adventsgemeinde, jemanden zu trösten, das wollen wir gern, wenn jemand traurig ist, aber das ist keine einfache Aufgabe. Manchmal wissen wir einfach nicht, wie kann ich jemanden trösten. Wir fühlen uns schnell so wie Hiobs Freunde, von denen wir nicht lange her im Andachtsheft ja auch gehört haben, die ihr Bestes gegeben haben, um Hiob in seiner Trauer und in seiner Verzweiflung zu helfen, aber sich nicht besonders klug angestellt haben. Und am Ende musste Hiob zu ihnen sagen, ich habe das alles schon oft gehört, ihr seid leidige Tröster, ihr seid unfähige Tröster. Aber Gott sei Dank, als Christen haben wir einen großen Vorteil an die Hand bekommen beim Trösten, nämlich, dass wir nicht unsere eigenen Geschenke verpacken müssen mit Trost, sondern dass wir das Geschenk des Trostes, das Gott uns gegeben hat, weitergeben dürfen. Und darum wollen wir zu Beginn der Adventszeit, in der ersten Adventsandacht, uns erst selbst trösten lassen, bevor wir dann vielleicht und hoffentlich Menschen begegnen in diesen Tagen, ob nun am Telefon, auf einer Karte oder im 1:1 Gespräch, die wir dann auch trösten dürfen, wenn sie Trost brauchen. Und Gott tröstet uns in der Adventszeit auf verschiedene Weise. Das lesen wir bei Jesaja auch schon. Er vergibt uns. Das schreibt Jesaja an das Volk in der Gefangenschaft. Die Hauptstadt Jerusalem, Gottes Tempel, waren zerstört worden, nachdem er seinem Volk hauptsächlich bisher die Sünden vor Augen gehalten hat. Da kommt jetzt im Buch Jesaja ganz unerwartet Trost. Gott weist seine Propheten da an und sagt, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, redet mit Jerusalem freundlich. Obwohl das Volk Israel, das alte Gottesvolk, sich von ihm abgewandt hatte, zeigt Gott, ich habe dich immer noch lieb, nach der schrecklichen Strafe der Gefangenschaft, der Vertreibung und dem ernsten Tadel und den Ermahnungen des Propheten redet Gott freundlich mit seinem Volk. Redet mit Jerusalem, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat. Dann kündigt er an, dein Exil in Babylon, das wird auch wieder zu Ende sein. Du wirst zurück ins verheißene Land, ins Land Kanaan kommen dürfen. Redet mit Jerusalem, dass ihre Schuld vergeben ist. Und warum? Das ist die wichtige Frage. Nicht, weil Israel jetzt lang genug geackert und gearbeitet hat, um seine Schulden abzutragen bei Gott, sondern der Herr hat, das kündigt er an, durch Jesaja all ihre Schuld, genauso wie unsere Schuld, auf die Schultern des einen Gottesknechtes gelegt, dessen Geburt wir bald feiern dürfen, nämlich auf die Schultern unseres Herrn Christus. Ein paar Kapitel später schreibt Jesaja darum, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. So ist die Schuld bezahlt und nur so kann Schuld vor Gott vergeben werden. Und darum lässt Gott Jesaja ausrichten, redet mit Jerusalem freundlich, predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Und wenn man sich anschaut, wie Gott unsere Sünden straft, da kann man nur staunen. Statt Israel so zu strafen, wie sie es verdient hätten, uns so zu strafen, wie wir es verdient hätten, vergibt er. Indem er ihre Strafe auf seinen Sohn, aufs Kind von Bethlehem, den Knecht Gottes, am Kreuz legt. Er straft, indem er die Schuldigen verschont. Und dann sagt er, als Folge dieser Strafe will ich mein Volk mit Segen überschütten. Will ich dich befreien? Will ich dich ewig selig machen? Und das ist das Evangelium. Das ist das, was Paulus dann mal sagt, das ist eigentlich eine Dummheit, eine Torheit, wenn man es hört. So straft Gott. Das ist ja unfassbar. Womit habe ich das verdient? Mit nichts. Das ist reine Gnade. Und darum singen wir in einem Passionslied schon, wie wunderbarlich, also wie erstaunlich ist doch diese Strafe. Der gute Hirte leidet für die Schafe, die Schuld bezahlt der Herr, der Gerechte für seine Knechte. Oder im Advent singen wir, die Nacht ist vorgedrungen und da heißt es in der 5. Strophe, Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt, Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Und das soll eben auch für dich und für mich auf ewig der Adventstrost sein. Es ist vergeben. Deine Knechtschaft ist vorbei. Alle Anklagen des Sklaventreibers, der dich für immer mit in die ewige Gefangenschaft der Hölle ziehen will, alle Anklagen des Satans sind außer Kraft, sind abgegolten. Du musst dich nicht fürchten vor dem jüngsten Gericht, vor der Ankunft zum Gericht unseres Heilands, weil er bezahlt hat. Nicht, weil wir irgendwie gelitten oder etwas geleistet haben, sondern weil er für uns litt und alles geleistet hat. Und die wunderbare Folge ist, wir sind frei. Wir sind Gottes Kinder statt Gottes Feinde mit all den Zusagen, die Gott seinen Kindern gibt. Alle menschliche Schuld, alle Kraft, die sind vergeblich. Das kann nur Gott. Und er sagt, ich will das machen. Ich will dir vergeben. Ich will dich trösten, so wie es der Text sagt. Und nicht nur das, Gott tröstet uns in der Adventszeit, indem er uns vergibt und sagt, ich komme. Ich komme zu dir. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden, alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade, was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Und das ist ein Bild, das Jesaja hier in Gottes Auftrag verwendet, von orientalischen Fürsten. Wenn die mit ihrem ganzen Gefolge, mit ihrer ganzen Armee durch die Gegend gezogen sind, dann hatten die auch, naja, wir würden vielleicht sagen Speer oder irgendein Voraustrupp, die dann schon lange vorher durch die Städte gezogen sind, die Dörfer, und haben gesagt, hier, der Fürst kommt am 17. Und bis dahin ist ja aufgeräumt, die Schlaglöcher sind aufgefüllt und macht mal eure Häuser sauber. Kann man vielleicht ein bisschen vergleichen, da bin ich gerade geboren, aber ich hörte, als Sigmund Jähn 78, 79 durch alle möglichen Städte in der DDR gezogen ist, zum Beispiel auch Krimmitschau, ich weiß nicht, ob er auch in Glauchau war, da wurden die Straßen, also Glauchauer Landstraße zum Beispiel, wurden alle Fassaden vorher schön gemacht und die Bauruinen wurden verhängt, schön mit DDR-Flaggen, damit das alles schick aussieht. So war es damals auch. Ja? Macht alles schick, wenn der Chef kommt, wenn der Große kommt. Und wie öfter bei alttestamentlichen Weissagungen, da verbergen sich mehrere Dinge in einer Weissagung, die aber zum Teil Jahrhunderte auseinanderliegen, hatten wir auch schon in einer der letzten Bibelarbeiten. Zuerst redet Jesaja von der Erlösung Israels aus der babylonischen Gefangenschaft. Das konnten sich die Leute nicht vorstellen, aber Gott sagt, ich komme und werde meinem Volk helfen. Ich komme meinem Volk zu Hilfe, und er hat die Weltgeschichte so gedreht, dass im Jahr 538 vor Christus der König Kyros, der mächtigste Mann der Welt mit damals, beschlossen hat, die Juden können jetzt wieder nach Hause ziehen. Und die dürfen sogar ihren Tempel wieder aufbauen. Die nützen mir mehr in ihrem Heimatland, als wenn ich sie hier gefangen halte. Und so durfte Israel, so wie es Gott angekündigt hatte, schon durch Jesaja heimziehen. Aber vollkommen erfüllt worden ist das, und da klingt der dritte Advent schon durch, bei der Stimme in der Wüste, die sagt, bereitet dem Herrn den Weg, Johannes der Täufer, von dem es hier heißt, im Matthäusevangelium, er kam und predigte in der Wüste von Judäa und sprach, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und dann ausdrücklich, dieser ist es, von dem der Prophet Jesaja gesprochen hat und gesagt, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Also wenn Johannes uns zusammen mit den Propheten aufruft, eine ebene Bahn zu bereiten, weil Gott kommt, er ist kurz davor, in diese Welt wiederzukommen zum Gericht. Er kam zu uns und er kommt jeden Tag zu uns in seinem Wort. Wenn er sagt, macht alles eben, dann bezieht er sich auf die Hindernisse, die sich in unserem Herzen finden, die sich im menschlichen Herzen finden, nämlich Hochmut statt Demut, Selbstzufriedenheit statt Buße. Macht eben seine Steige, ruft uns der Täufer zu, oder eben tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, legt euren Stolz ab, lasst alle Zweifel fahren, lasst aber eben auch eure Schlaglöcher aus Kummer wieder neu füllen und eure Ruinen der Trauer von neuer Hoffnung wieder aufbauen, Und wenn die Scheiben deines Lebens, die Fensterscheiben deines Lebenshauses verschmiert sind mit Schmerz und Sorgen, dann lasse dir wieder reinwaschen. Dein Heiland kommt. Der Höchste aller Höhen kommt auch in dein Leben. Er macht nicht einen Umweg um deinen Ort. Er macht keinen Umweg um dein Herz, sondern er sagt, ich will auch bei dir einziehen. Und du bist ihm nicht zu schäbig oder zu dreckig oder zu oft schon von ihm abgefallen, sondern er kommt und will auch bei dir Einzug halten. Also, der Allerheiligste in deinem Leben, mach hoch die Tür. So lieb hat dich Gott. So tröstet er uns in der Adventszeit. Er vergibt uns, er kommt zu uns und als Letztes sagt er auch, ich bleibe bei dir. Auch wenn das am Anfang erstmal nicht tröstlich klingt, was wir hier hören am Schluss des Bibelwortes, alles Fleisch ist Gras und all seine Güte ist wie eine Blume auf dem Feld, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Atem bläst da rein. Gras ist das Volk. Und da zeigt uns Jesaja in Gottes Auftrag, wo brauchst du keinen Trost zu finden, wenn du Trost brauchst? In dir selbst, in dem, was du schaffst. Was andere vielleicht dir versprechen, auch wenn sie ganz zuverlässig und vertrauenswürdig scheinen. Das alles ist wie Gras, alle menschliche Schönheit und Kraft, kurz und oberflächlich vergänglich, so wie eine Blume, die abgeschnitten ist und dann weiß man, nach ein paar Tagen ist sie verwelkt. So ist es. Mit uns, seit dem Sündenfall, sind wir vergänglich. Und da trifft Gott unseren Stolz. Vor ihm wird all unser Vertrauen ins Gute im Menschen, auf unsere Weisheit zunichte, wenn er reinbläst mit seinem Wort. In unser Kartenhaus, dass wir uns vielleicht aus Entschuldigungen, aus Selbstzufriedenheit, aus Ausreden aufbauen, das wird umgepustet. Wenn Gott kommt, auf mich vertrauen will und was ich geleistet habe, dann bricht alles zusammen. Dann gehe ich verloren. Wenn ich in meinem Leben nur auf das schaue, was jetzt gerade ansteht, was ich mir jetzt gerade wünsche, was sich jetzt gerade gut anfühlt, aber den Ewigen vergesse, der jeden Moment an mein Lebenshaus anklopfen kann, dann bin ich verloren. Dann bin ich verwelkt. Und dafür ist ja die Adventszeit richtig und wichtig. Was ist mir wichtig in meinem Leben? Was war mir wichtig? Wo muss ich umkehren und dem Herrn den Weg neu bereiten? Und es gibt aber in dieser vergänglichen Welt das eine Unvergängliche, nämlich des Herrn Wort, wie Jesaja sagt. Das bleibt. Gottes Wort davon, dass er uns gnädig ist, dass er uns liebt, dass er uns in Christus vergibt. Das gilt für alle Zeiten. Wenn Römerbrief sagt, Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und das klingt durch die ganze Bibel. Und wenn wir uns in dieser Adventszeit wieder Weissagungen auf dem Heiland sagen werden, dann können wir daran denken, an die allererste Verheißung bei Adam und Eva, vom Schlangenzertreter bis hin über all die Jahrhunderte zu den Weissagungen des Jesaja, vom leidenden Gottesknecht, der für uns litt. Das steht fest und unerschütterlich auf jeder Kanzel, an jedem Lesepult, wo Gottes Wort rein gelehrt wird, auf jedem Altar, wo sein Sakrament einsetzungsgemäß verwaltet wird. Und so kommt Gott nicht nur zu uns, sondern sagt, ich will so bei dir bleiben. So kennst du es von Kindheit an und so wird es auch bleiben. Und du darfst dich darauf verlassen. Und so schafft er, was wir nicht schaffen können, nämlich bereite Herzen, bereit dafür, dass wir sagen, dann will ich auch aufräumen und mir vergeben lassen. Dann will ich auch bereit sein und das lassen, von dem ich weiß, das ist eines Königs nicht würdig, der zu mir kommt. Dann bin ich bereit für den Trost, den du nur mir schenken kannst. Und so vorbereitet schenke Gott uns dann eben auch die Ruhe und die Gelassenheit und den Trost, dass wir sagen können, wo begegne ich in dieser Adventszeit? Leuten, die nicht mehr viel wissen von Weihnachten, von Advent, von dem Bußcharakter, von der Herrlichkeit, die wir da in der Krippe dann geschenkt bekommen haben. Und dass wir dann eben diesen Trost nicht nur selbst haben, sondern eben weitergeben dürfen. Dazu segne Gott diese anstehende Adventszeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.